Also ich freue mich sehr, in eurer Mitte zu sein. Und ich denke, wir dürfen unserem Herrn Jesus sehr dankbar sein, dass es überhaupt noch möglich ist in dieser bewegten Zeit. Ich habe mir die Endzeit immer anders vorgestellt. Ich konnte mir nie vorstellen, dass über die Gesetzgebung die antichristliche Epoche eingeleitet wird. Und von daher denke ich, dass wir uns auch bereiten müssen. Wir haben hier jetzt ein Thema, ich möchte mal ein Musterbeispiel aufzeigen, und zwar, als Israel das gelobte Land erobert hat, da haben wir den Großteil der Beschreibungen im Josua. Und als Israel das gelobte Land hatte, dann ging es darum, das gelobte Land zu verteidigen, und das ist dann in den Kapiteln des Buches Richter passiert. Und in dieser Phase sind wir heute auch. Es geht um die Verteidigung des Glaubens, es geht ums Evangelium. Und da spielt das, was wir als Thema haben, die Anfechtung, eine ungeheure Rolle. Bevor wir zu diesem ganz bösen Kapitel der Anfechtung in Gedanken gehen, möchte ich allgemein die Anfechtung biblisch ins Auge fassen. Weil ich denke, das, was Paulus sagt in 1. Korinther 4, Vers 6, und dort sagt er, dass wir nicht über das Geschriebene hinausgehen dürfen, dass das ein ganz zentraler Punkt ist. Wir können diese Themen nicht abhandeln nach unseren Erfahrungen. Wir können diese Themen nicht abhandeln nach unserer Vorstellung oder auch nach unserem Empfinden, sondern wir müssen uns hier strikt an die Schrift halten. Wenn wir uns strikt an die Schrift halten, dann haben wir etwas, Johannes hat schon gelesen oder zitiert, Apostelgeschichte 14, 22, wir müssen durch viele Trübsale in das Reich Gottes eingehen. Das heißt, es ist ganz normal, wenn ein Mensch zum Glauben kommt. Ich möchte es einfach beschreiben. Ich habe mich am 30.05.1974 bekehrt, nicht sehr fromm, an einer kalten Wand in einem Waschraum einer Bank. Das ist nicht der frömmste Ort, um sich zu bekehren, aber es hat gereicht vor Gott. Und in der Sekunde ist bei mir etwas passiert, das ich gar nicht lokalisieren konnte. Die Bibel sagt, wir sind in einem Geist zu einem Leib getauft. Das heißt, in der Sekunde, wenn ein Mensch der Herr Jesus findet, wenn er gerettet wird, wenn das Blut Jesu Christi seine Sünde abwäscht, passiert etwas. Und zwar, er wird innerlich, ohne dass man es sieht oder fühlt, wird er in den Leib Jesu Christi hineingetauft. Das heißt, er ist jetzt ein Gotteskind. Er gehört jetzt zum Reich Gottes. Er gehört zum Herr Jesus. Er ist wesensmäßig mit ihm verbunden. Und jetzt kommt das, was die Bibel dann beschreibt, zum Beispiel 1. Petrus 2, Vers 11 und folgende. Sie sagt, wir sind jetzt ab dieser Sekunde Fremdlinge auf dieser Erde. Die Bibel sagt uns relativ deutlich, auch in der Versuchungsgeschichte Jesu, im Lukas 4 und Matthäus 4, als der Teufel, der Herr Jesus, versucht, dass die Welt bis zur Wiederkunft Jesu in den Glauben des Teufels ist. Gott hat es zugelassen. Das heißt, man muss sich das einfach vorstellen, wenn wir jetzt an die Thematik der Anfechtung gehen. Ich lebe in einer Welt, wie man nennt es auch Kosmos, da gehört dazu unser irdisches Leben, aber auch die unsichtbare Welt. Und diese Welt ist vom Teufel beherrscht. Und jetzt bin ich als Gläubiger mittendrin. Und ich gehöre nicht zu diesem System. Ich gehöre nicht zu dieser Welt. Der Jesus sagt zu den Pharisäern, euer Vater ist der Teufel. Unser Vater ist nicht mehr der Teufel, sondern unser Vater ist der Gott und Vater Jesu Christi. Wir sind Gottes Kinder. Das heißt, wir sind Fremdlinge in dieser Welt. Das heißt, da treffen zwei Systeme aufeinander. Und wenn die aufeinandertreffen, dann gibt es Spannungen, dann gibt es Anfechtungen, dann gibt es Kampf, dann gibt es letztendlich Streit in der geistlichen Welt. Und das ist unsere, Anführungszeichen, normale Situation. Das ist nichts Außergewöhnliches, das ist der Normalfall. Und jetzt müssen wir lernen, wie man mit dem umgeht. Ein Großteil der falschen Richtungen, Sekten, sind entstanden, indem man die Leute weiß gemacht hat, wie man mit diesen Dingen umgeht. Ich sage ausdrücklich weiß gemacht, weil es in der Regel nicht gestimmt hat. Und wenn wir jetzt zum biblischen Befund gehen, dann müssen wir einfach ganz kindlich einfältig festhalten, was die Bibel sagt. Ich lese uns Jakobus 1, Vers 13. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht auch niemand. Nochmals, Gott versucht niemand. Vers 14. Sondern jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde, aber wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Gott versucht nicht, sondern wir selber sind das Problem. Und nur weil wir ein Problem haben als Menschen, kann uns der Teufel überhaupt angreifen. Sonst könnte er uns nicht angreifen. Ich zeige nachher, wie das zusammenhängt. Aber eine ganz wichtige Bibelstelle ist Matthäus 4. Und ich denke, hier ist alles gesagt. Da heißt es in Vers 1, da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht würde. Wir kennen ja alles Vaterunser. Und es ist ja nicht logisch, wenn der Bibelvers hier stehen würde, wo die Bibel sagt, führe uns nicht in Versuchung. Ich möchte es nochmals betonen. Gott selber versucht nie. Gott selber macht etwas völlig anderes. Das gleiche wie beim Herrn Jesus. Durch den Geist Gottes, Gott lässt es zu, dass wir der Versuchung ausgesetzt werden. Aber der Versucher ist immer der Teufel, nie Gott. Und jetzt kommen wir zu einem ganz zentralen Punkt. Man muss das ganz, ganz sachlich sich vergegenwärtigen. Der Kampf mit meinem eigenen Herzen, der Kampf mit dem Teufel, diese ganze Anfechtung, die sich bei jedem etwas anders abspielen und trotzdem haben alle das gleiche Muster, hat letztendlich nur damit zu tun, was mit mir und dem Herr Jesus sich abspielt. Das muss uns klar sein. Anfechtung ist nicht etwas Neutrales. Es geht immer darum, dass mein Verhältnis zum Herrn Jesus in Ordnung ist. Wir werden das sehen im letzten Teil, wo es um das wirkliche Erleben geht. Und wo es dann darum geht, wie das Erleben sich auswirkt in den Beziehungen, auch zu Menschen. Die Anfechtung, das deutsche Wort ist leider völlig falsch. Das Wort Anfechtung ist ein altdeutsches Wort. Im Griechischen heißt das Wort Peirasmus. Und das bedeutet ganz, ganz sachlich Prüfung. Prüfung. Das heißt Krise. Eine Prüfung, wo ich geprüft werde. Ein Zustand, wo es mir nahe geht. Das ist der Gedanke der Anfechtung. Aber in Wirklichkeit geht es um eine Versuchung, um eine Prüfung, dass sich herausstellt, wo ich vor Gott stehe. Ich möchte etwas betonen, das mir selber einen großen Schock versetzt hat. In 1. Korinther 4, ich möchte das sehr empfehlen, die ersten 6 Verse sich zu verinnerlichen. In 1. Korinther 4, in den ersten Versen sagt Paulus, ich bin mir nichts bewusst, aber damit bin ich nicht gerechtfertigt. Das heißt, er sagt praktisch, obwohl er der Apostel der Heiden ist, außer Herr Jesus wohl der Mensch, der die größte Erkenntnis geistlich auf dieser Erde hatte, er sagt, ich selber, der Apostel der Heiden, bin nicht in der Lage, mich selber zu beurteilen. Jetzt kommen wir zum Riesenproblem. Man kann sich selber in keinster Weise beurteilen. Man kann auch selber nicht, ich sage es mal so, verstehen oder lokalisieren, wenn diese Anfechtung geschieht. Ich zeige nachher, auf welchen Ebene das passiert. Man kann nicht unterscheiden von sich selber aus, was spielt sich hier ab. Das ist nicht erklärbar. Und die Leute, das sind oft die Sekten oder die falschen Richtungen, die sagen, wir können dir alles erklären, glaubt es nicht. Die Bibel beschreibt es völlig anders. Wir müssen das akzeptieren, was die Schrift sagt. Es gibt Dinge, da kann ich mich nur in völligem Vertrauen auf den dreimal heiligen Gott werfen und ihm vertrauen und kann nicht mit dem Verstand das durchschauen. Wir sind hier einfach begrenzt. Wir sind begrenzte Menschen. Man hat uns weisgemacht im Humanismus und in dieser westlichen, wissenschaftlich geprägten Welt, dass wir alles verstehen können. Die Bibel geht von dem nicht aus. Sie geht davon aus, dass wir einfach Menschen sind, nach Geist, Seele und Leib, es aber mit einer Dimension von Welt zu tun haben, die unserem Verständnis nicht unterliegt. Die große Quelle, um uns das alles zu offenbaren, ist die Heilige Schrift. Wenn wir jetzt uns das einmal ganz nüchtern angucken, dann sehen wir, dass sich die Anfechtung in der Regel bei uns selber abspielt. Ob das dann Geist, Seele, Leib ist, das ist dahingestellt. Der eine hat die Krankheitsanfechtung, der andere hat die Anfechtungen in der Psyche. Es gibt Leute, die sind hochsensibel, es gibt Leute, die sind phlegmatisch, die merken gar nichts. Ich habe mich immer gefragt, wer ist mehr zu beneiden? Manchmal habe ich schon, ich gehöre eher zu der ersten Truppe, manchmal habe ich schon die eher ein bisschen phlegmatisch sind und gefühlsmäßig abgeschottet sind, habe ich sie schon beneidet, habe gesagt, naja, da hast du deine Ruhe. Aber es hat auch einen riesen Vorteil, wenn man sensibler ist. Aber beide Formen, vor Gott sind beide gleich wichtig. Aber beide Formen bringen eine andere Form von Anfechtung hervor. Die Seele ist mit eine schlimme Sache. Wir haben ja das Problem der Gedanken. Ich werde das nachher aufzeigen. Wenn ich 100 Seelsorgefälle habe, dann sind 95 Anfechtungen in Gedanken. 95. Ich zeige nachher, wie das sich abspielt. Aber es kann natürlich auch der Geist betreffen, meine geistlichen Anliegen, dass jemand Zweifel hat, dass er Heilsgewissheit, dass jemand zweifelt, dass er Gotteskind ist, dass jemand letztendlich mit Gott nicht mehr zurechtkommt. Das kann sich alles abspielen, bei mir privat. Es kann aber meine Familie treffen, die Anfechtung. Krankheitsnot. Wir haben einen Fall in der Gemeinde, ein blühender Evangelist, ein Mann, der Gott gedient hat, Tag und Nacht. Plötzlich geht er weg vom Glauben und geht in die Welt, völlig unverständlich. Das kannst du nicht erklären. Und wenn du die Mutter siehst, die hier unendlich leidet, dann musst du sagen, die Anfechtung geht auch in familiären Bereich. Oder wenn Krankheit kommt, wenn Berufsnöte kommen. Und dann der eigene Beruf oder der Beruf der Familie. Dort gibt es Anfechtung. Dort ist ja keine gerechte Welt. Wir haben ja letztendlich überall Finsternis. Wir haben letztendlich die Welt des Teufels. Das muss man einfach nüchtern sachlich sehen. Oder, wo man es gar nicht denkt, in der Gemeinde. Leider ist in der Gemeinde Jesu Christi keine heile Welt. Sondern auch dort ist der Kampf. Wisst ihr, und da siehst du, das ist ein Riesengebiet. Und die Welt, das haben wir gesehen, und ich möchte uns dazu außer Matthäus 4 noch Lukas 4 lesen. Da sagt die Bibel etwas ganz, ganz Einfaches. Und wenn man das versteht, dann ärgert man sich weniger. Da führte der Teufel ihn auf einen hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt in einem Augenblick. Der Teufel sprach zu ihm, dir will ich all diese Macht und ihre Herrlichkeit geben, denn sie ist mir übergeben und ich gebe sie, wem ich will. Ist eine klare Aussage. Der Teufel hat diese Welt in seinen Krallen. Ich bin ein Gotteskind, ich gehöre da nicht dazu. Drum sagt Apostelgeschichte 14, 22, habe ich Trübsal, habe ich Probleme, habe ich Erfechtung. Und wenn man sagt, wenn du gläubig wirst, hast du keine Probleme mehr, das ist eine der raffiniertesten Lügen, die es gibt, sondern in dem Moment, wie du gläubig wirst, wie du dich bekehrst, wie du zum Reich Gottes kommst, beginnt der Kampf. Das ist ein Krieg. Das ist ein geistlicher Krieg, der letztendlich am Schluss einen riesen Unterschied hat. Die diesen Kampf nicht haben und nicht dazugehören, die werden in der Hölle enden. Und die Gläubigen, die zum Herr Jesus kommen, gerettet werden und wirklich dem Lamme folgen, wohin es geht, die werden halt im Himmel sein. Das ist der große Unterschied. Und für dieses gewaltige Ziel muss man es einfach auch akzeptieren, dass man in der Zwischenphase, Paulus sagt, es ist eine kurze Zeit, die nichts ist im Vergleich zu einer Ewigkeit, dass man hier seinen Kampf, seine Anfechtungen hat. Aber nicht nur die Welt ist ein Problem, wo ich hineingeboren bin als Mensch und wo ich dann leben muss, ob ich will oder nicht. Und ich rede jetzt gar nicht von den Verfolgungen, wir haben es ja gut. Wisst ihr, wenn manche Kreise sagen, bevor das Geringste passiert, werden wir entrückt, da muss ich sagen, Entschuldigung, sagt das mal einem Gläubigen in Nordkorea, der seit 10 Jahren die Hölle auf Erden hat. Wisst ihr, es ist ganz einfach, wir haben es noch gut, aber wir müssen uns vorbereiten auf das, was auf uns zukommt. Wenn wir lernen, wie man mit Anfechtung, mit Versuchung, mit Prüfung umgeht, dann werden wir gerüstet sein. Wichtig ist, dass man einfach feststellt, diese Welt ist nicht unsere Heimat. Ich bin ein Gotteskind. Wisst ihr, was kann denn Schöneres passieren, wenn ich bete, Herr Jesus, bewahre mich in der Endzeit, dass ich überlebe und derselbe Sekunde fällt in der Nähe von Albstadt, die ja bei Messstetten ist, das ist ein riesen militärisches Gebiet, fällt eine Atombombe und ich bin tot. Ja, was gibt es Schöneres? In derselben Sekunde bin ich beim Herr Jesus. Das ist doch die perfekte Bewahrung, nur Beispiel. Und jetzt kommt wieder das Problem, dass der Gläubige oft einen Fehler macht und sich so häuslich in dieser Welt niederlässt, dass er das andere gar nicht will. Die Welt gefällt ihm so sehr, dass er gar nicht das Geistliche will. Und dann natürlich, dann blüht die Anfechtung auf und dann muss Gott auch die Anfechtung zulassen, muss mich in Anfechtungen und Prüfungen hineinführen, um mich wieder zurechtzubringen. Und das ist der nächste Punkt, also der erste Punkt, wo ich angegriffen werde, ist diese Welt. Der zweite ist mein Herz. Paulus sagt, ich weiß, dass in mir, in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Ich habe einfach einen Geist, der wiedergeboren ist, aber ich habe eine Seele, die ist der Kampfplatz und in meinem Fleisch, in meinem ganzen Sein ist noch die alte Natur und da ist ein Spannungsfeld. Und das muss man aushalten. Und natürlich in diesem Zustand, ich bin in der Welt, ich habe innerlich noch eine alte Natur und draußen steht ein Gegner, nämlich der Teufel. Wisst ihr, man wird oft etwas nicht vergessen. Der Herr Jesus sagte, 1. Johannes 3, Vers 8, dass er gekommen ist, die Werke des Teufels zu zerstören. Wenn es um Anfechtung geht, dann müssen wir manchmal auch den Mut haben, der Herr Jesus zu bitten, dass er die Werke des Teufels bei mir selber zerstört. Und dass er mich in den Zustand bringt, dass er mir helfen kann. Wisst ihr, es ist ja nicht so, dass Gott nicht helfen will, sondern manchmal sind wir so, dass er uns gar nicht helfen kann. Jesaja 59, 1 und 2 steht das geschrieben. Und ich denke, wenn man das sieht, der Teufel greift uns an, aber jetzt kommt natürlich etwas. Jeder Gläubige hat ja laut Bibel mindestens, 1. Petrus 4, Vers 10 steht es geschrieben, eine Gnadengabe, Gott zu dienen. Das heißt, jeder Gläubige ist automatisch ein Diener Jesu Christi. Jeder Gläubige muss Gott dienen. Ab der Sekunde der Wiedergeburt, natürlich gemäß seinem Wachstum. Und der Dienst selber bringt ungeheure Anfechtungen. Wisst ihr, ich möchte euch das nicht beschreiben. Ich habe es bei meinen Geschwistern in der Gemeinde zu sehr gemacht. Dann habe ich festgestellt, nach einem bestimmten Zeitpunkt ist ihnen auf der Wecker gegangen, sagt man bei uns. Sie konnte es nicht mehr hören. Ich verstehe das teilweise. Wisst ihr, wenn man wirklich Gott dient, hat man Anfechtung. Also wenn ich euch erzählen würde, was vor solchen Dienschen bei uns alles passiert, das ist manchmal nicht mehr normal. Also weniger wie normal. Das sind Angriffe, die sind bis an den Rand der Existenz. Ich möchte euch nur eine Geschichte erzählen von Pöchler. Das letzte Jahr hatten wir Krieg ohne Ende geistlich. Wir hatten Anfechtungen. Wir sind fast kaputt gegangen. Und meine Frau hat es ganz böse erwischt in diesen Kämpfen. Und wir sind hierher gefahren, halbtot, hat niemand gemerkt. Und wir gehen nach der Grenze sofort hinter Salzburg, ich weiß nicht, wie die Raststätte heißt, gehen wir in eine Raststätte, geht auf die Toilette und meine Frau kommt raus wie ein verwandelter Mensch. Ich sage, was ist los? Jetzt war Folgendes, das hat eine Dame gemacht, die hat eine fromme Aussage mit dem Lippenstift auf die Tür der Toilette geschrieben. Was Jesus tut. Das hat Gott benutzt, um bei meiner Frau diese Anfechtung, die bösartigst war, zu zerstören. Und als wir hier waren, waren wir wieder dienstfähig und völlig normal. Also nur um zu zeigen, solche Dinge gibt es und man muss letztendlich sich bewusst sein, wenn man Gott dient, kriegt man Anfechtung, dann kriegt man Ärger, dann kriegt man Probleme. Aber jetzt könnte man das so verstehen, als wäre das alles der Teufel, der uns angreift. Es gibt auch was, wo der Teufel uns nicht angreift, sondern wo Gott etwas tut. Ich lese uns Hebräer 12. Und zwar, ich lese ab Vers 1. Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Achtet doch auf ihn, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde und habt das Trostwort vergessen, das zu euch als Söhnen spricht: Mein Sohn, achte nicht gering die Züchtigung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm zurechtgewiesen wirst. Denn wen der Herr liebt oder lieb hat, den züchtigt er und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Wenn ihr Züchtigung erduldet, so behandelt euch Gott ja als Söhne. Denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, an der sie alle Anteil bekommen haben, so seid ihr ja unecht und keine Söhne. Zudem hatten wir ja auch unsere leiblichen Väter als Erzieher und scheuten uns vor ihnen. Sollten wir uns da nicht vielmehr dem Vater der Geister unterwerfen und leben? Denn jene haben uns vor wenige Tage gezüchtigt, so wie es ihnen richtig erschien, er aber zu unserem Besten, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Alle Züchtigung aber scheint uns für den Augenblick nicht zur Freude, sondern zur Traurigkeit zu dienen. Danach aber gibt sie eine friedsame Frucht, Gerechtigkeit denen, die durch sie geübt sind. Wisst ihr, wenn man jetzt fragt, was ist das Zeichen der Heilsgewissheit? Dann hörst du nie, das ist ein Fehler, dann hörst du nie Anfechtung. Die Bibel sagt hier, das Zeichen, dass man echtes Gotteskind ist, ist, dass man Anfechtung hat. Wenn jemand gar nie Anfechtung hat, kriege ich ein Problem. Mir ist ein Gläubiger, der mit dem Kreuz an der Wand steht und kämpfen muss, viel lieber wie jemand, der immer sagt, alles bestens, alles wunderbar. Wisst ihr, ich habe diese graue Haare nicht nur von meinen Genen. Bei uns in der Familie gibt es graue Haare und ich habe sie nicht nur von meinen 42 Jahre Banktätigkeit, da kriegt man auch graue Haare, aber ich gehe davon aus, dass der Großteil dieser Haare vom Reich Gottes kommt. Und dieser Kampf, der ist einfach normal. Aber wir müssen etwas sehen, die Bibel sagt hier, und der alte Schlachter von 1905, du konntest nicht alles übersetzen, was er damals hatte, manche Teile mussten wir ein bisschen noch neudeutsch herrichten, aber dort hat er etwas gesagt. Und zwar sagte Vers 3, damit ihr nicht ermüdet oder müde werdet, da hat er übersetzt, damit ihr nicht überdrüssig werdet. Ich sage es einmal ganz vorsichtig. Anfechtung kann einem normalen Gläubiger, wenn sie ein bestimmtes Maß erreicht hat, zum Hals heraushängen. Versteht ihr? Es kann so sein, dass du es nicht mehr aushältst, dass du nicht mehr weißt, was du tun sollst. Und jetzt kommt der Teufel natürlich, unser großer Gegner, der das ausnutzt und sagt, wie kann Gott das zulassen? Das ist die dümmste Aussage, die es gibt. Sondern wir müssen die Gesamtheit sehen. Wir müssen sehen, wir sind in dieser Welt. Wir gehören nicht zu dieser Welt. Diese Welt gehört dem Teufel. Wir sind mittendrin. Erzeugt Anfechtung. Unser Herz ist laut Paulus böse. Der Geist ist wiedergeboren. In der Seele geht der Kampf zwischen Licht und Finsternis. Erzeugt Anfechtung. Der Teufel greift uns an auf allen Ebenen, erzeugt Anfechtung. Unser Dienst, wenn wir Gott dienen, ist normal. Wir greifen ja dann die Finsternis an. Erzeugt Anfechtung. Und Gott der Vater muss uns Gläubige, damit wir zurechtgebracht werden, erziehen. Und die Bibel sagt hier, Du musst erzogen werden. Und ich habe immer leicht lächeln müssen auf dem Vers 5, wenn hier steht, du musst gezüchtigt werden. Da steht das Wort, wo unser Pädagoge davon herkommt. Eigentlich heißt es erzogen werden. Aber es hat schon der Gedanke der Züchtigung. Und er sagt, es ist ein Trostwort. Also die Bibel sagt, wenn du, so wie der Herr Jesus, vom Heiligen Geist in die Wüste geführt wirst, wenn du in die Erfechtung geführt wirst, dann ist es von Gott her gesehen tröstlich. Das ist ein Zeichen, dass du ein Gotteskind bist. Das ist ein Zeichen, dass Gott sich um dich kümmert. Das ist ein Zeichen, dass Gott einen Plan mit dir hat und dass er mit dir weiterkommen will. Der Teufel redet dir immer ein. Warum geht es dir so schlecht? Warum geht es die anderen so gut? Er zeigt dir immer die anderen. Aber Gott selber will uns zurechtbringen und das ist diese große, gewaltige Tatsache. Ich möchte uns zwei Bibelstellen dazu lesen. Die sind leicht zu merken. Einmal Jeremia 48, Vers 10 und dann Jesaja 48, Vers 10. Und zwar, da sagt die Bibel in Jesaja 48, 10, siehe, ich habe dich geläutert, aber nicht im Silberschmelzofen. Im Schmelzofen des Elends habe ich dich geprüft. Das ist Erfechtung. Um meinetwillen will ich es vollbringen. Denn wie würde ich sonst gelästert und ich will meine Ehre keinem anderen geben. Wisst ihr, als ich krank war, lag ja fast ein Jahr lang flach, da hat Gott zu mir geredet, hat klipp und klar zu mir etwas gesagt, innerlich, das war in meinem Herzen einfach da. Ich hatte einen Schock, sagte Gott zu mir, du hast mich bestohlen. Ich war schockiert. Ich habe immer geglaubt, du gibst dich Gott ganz hin, du hast dein Leben auf den Altar gelegt. Gott hat mir klar gemacht, ich habe ihn bestohlen in frommen Dingen. Ich habe ihn zum Beispiel bestohlen, indem ich nicht gefragt habe bei bestimmten Diensten, sondern einfach losgeprescht bin in dem Gedanken, es ist ja das Reich Gottes, da musst du jetzt arbeiten. Da ist mir klar geworden, Gott lässt sich seine Ehre nicht stehlen. Dann lag ich flach. Und dann hat Gott geredet. Und dann musst du beginnen, innerlich die Entscheidung zu fällen. In Zukunft geht es nicht mehr, wie du willst, sondern wie er will. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Jetzt kommen wir nachher gleich zu den Gedanken. Das ist ein ganz wichtiger Punkt der Anfechtung. Es geht nicht, wie ich will, sondern wie er will. Und hier sagt er etwas, er gibt seine Ehre niemand anders. Und jetzt haben wir den Punkt Jeremia 48, Vers 10 und folgende. Wenn ich als Gläubiger mein Dickkopf, mein Eigenleben durchsetze, trotz einer völligen Erlösung, trotz der Herrlichkeit, dass das Blut Jesu mich immer reinigt, trotz der Herrlichkeit, dass ich mit Christus gekreuzigt bin, alle diese Heilswahrheiten, wenn ich trotzdem allem im Endeffekt mein Eigenleben lebe, dann könnte es passieren, dass es geht wie bei Jeremia 48, 10. Dort heißt es, verflucht sei, wer das Werk des Herrn lässig trägt und verflucht, wer sein Schwert vom Blutvergießen zurückhält. Wer müsste da nicht an Hebräer 4, Vers 12 denken? Das Wort Gottes ist ein zweischneidiges Schwert. Geistlich übertragen bedeutet es, wenn ich mich der Wirkung des zweischneidigen Schwertes, des Wortes Gottes entziehe, dann kann es sein, dass ich Gott sogar dagegen gehe. Jetzt erklärt er das am Beispiel von Moab. Er sagt, Moab ist von seiner Jugend an sorglos gewesen. Und ungestört lag es auf seinen Häfen. Es ist niemals von einem Gefäß ins andere gegossen worden. Es ist auch nie in die Gefangenschaft gewandert. Deswegen ist sein Geschmack ihm geblieben und sein Geruch hat sich nicht verändert. Darum siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da ich ihm Küfer senden werde, die es umfüllen und seine Gefäße ausgießen, und seine Krüge zerschlagen werden. Wisst ihr, wenn ich immer mein eigenes Leben lebe, auch als Gotteskind, als Erlöster, dann bleibt mir mein Geschmack. Das duldet Gott nicht. Als bei mir die Krankheit vorbei war und ich diese Entscheidung fällen musste und Gott gehorsam sein musste, sagte meine Frau was zu mir, das hat mich schockiert. Sie sagte zu mir, du bist ein anderer Mensch. Ich war kein anderer Mensch. Ich war immer noch ein Gotteskind. Ich war immer noch ein Diener Jesu Christi. Es war alles da. Was hat sich was verändert? Das heißt, Gott muss manchmal mein Gefäß zerschlagen. Das heißt, er muss mich krank werden lassen. Er muss mich in die Krise bringen. Er muss mich angreifbar machen, auch von der Finsternis. Er lässt es einfach zu. Warum? Dass ich umgeschüttet werde. Dass sich bei mir wieder etwas geistlich bewegt und dass mein Geschmack weggeht, dass mir nicht mehr sagt, ich sage es mal ehrlich, das ist der Karl Hermanns und das ist der Herr. Das ist der Unterschied. Ich bete vor jeder Verkündigung, dass ich nicht das verkündige, was ich will, was in meinem Herz ist, sondern was der Herr will. Das ist ein riesiger Unterschied. Du kannst deine Hobbys predigen oder du machst das, was der Herr will. Also hier sagt die Bibel, du musst umgeschüttet werden und das ist einfach ein Normalzustand. Und jetzt kommen wir zu einem dieser Angriffsplätze, das ist ja unser Thema, nämlich zu den Gedanken. Wisst ihr, man könnte jetzt natürlich sagen, wo gehören die Gedanken hin? Gehören die zum Geist? Gehören die zu der Seele? Die Gedanken gehören ohne Frage zum seelischen Bereich. Jetzt kommen wir gleich zu was ganz, ganz Wichtigem. Wir können die Gedanken nicht fühlen. Wir Menschen können nicht unterscheiden, ob ein Gedanke vom Teufel kommt, von mir selber oder von Gott. Die einzige Unterscheidungsmöglichkeit ist die Heilige Schrift und der Wandel im Geist. Wenn wir im Geist wandeln und uns der Heilige Schrift aussetzen, dann kann der Herr uns warnen und kann uns zeigen, was Sache ist. Wisst ihr, der Teufel geht hin wie bei der Eva und gibt dir den Gedanke, sollte Gott gesagt haben. Es hat immer mit dem zu tun, dass man nicht die Heilige Schrift zum letzten Maßstab macht, sondern immer seine eigene Meinung. Alle Gedankenerfechtungen haben eine einzige Quelle. Nicht die Schrift allein, sondern meine Vorstellung. Er kennt die Geschichte von Naaman. Gott hatte beschlossen, ihn zu heilen. Der Prophet hat ihm beschlossen, zu helfen. Bloß, der Prophet war ein Mann Gottes, er hat ihm keine Ehre gegeben, er kam nicht. Jetzt kommt der Naaman, er lässt ihm nur ausrichten, geh hin und tauche dich 7-mal unter. Und dann ist er völlig empört und sagt, ich dachte, das hat mir ganz dick unterstrichen, ich dachte, er kommt, schwingt die Hand über mir. Merkt ihr was? Fromm? Sagt gewaltige Worte, ruft den Namen Gottes an und dann werde ich geheilt. Und er sagt, nein, das mache ich nicht. Ich habe Vorstellungen, wie das geht. Und dann sagt seine Diener ganz einfach, wenn er dir was Einfaches gesagt hätte und er geht hin, taucht sich unter, ist gesund. Das ist der Unterschied. Ich dachte, oder das, was Gott sagt. Wisst ihr, wir können die Beerfechtung stundenlang diskutieren. Es ist immer selbe. Beerfechtung hat immer seine Wurzel darin, dass ich nicht mehr das Wort Gottes, der dreimal heilige Gott, sein Sohn Jesus Christus zum alleinigen Maßstab mache, sondern meine eigenen Vorstellungen. Oder die Vorstellungen der Menschen. Oder die Vorstellungen meiner Gemeinde. Oder die Vorstellungen meiner Brüder und Schwestern. Wisst ihr, es hat viele Wurzeln. Aber die Frage ist immer, der Herr oder ich? Und die Gedanken sind etwas, ich möchte uns da eine Bibelstelle dazu lesen, die wird wenig beachtet, aber ich halte sie für den Schlüssel aller gedanklichen Anfechtung. Das, was ich jetzt erzähle, das sind diese 95% der hilfesuchenden Leute, die Anfechtung haben. Das sagt die Bibel. 2. Korinther 10, Abvers 3. Denn obgleich wir im Fleisch wandeln, so kämpfen wir doch nicht nach der Art des Fleisches. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig durch Gott. Zur Zerstörung von Festungen, sodass wir Vernunftschlüsse zerstören. Und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Und jeden Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam gegen Christus. Und auch bereit sind, jeden Ungehorsam zu bestrafen, sobald euer Gehorsam vollständig geworden ist. Die Bibelstelle ist relativ einfach. Er sagt hier, dieser geistliche Kampf, also nochmals, die Welt, meine eigene alte Sündenatur, die ja erst bei der Auferstehung weggeht, endgültig. Dann der Ergriff des Teufels, mein Dienst, auch das, dass Gott mich erzieht. Alle diese Dinge, dieser ganze geistliche Kampf, er sagt hier, darf man nicht kämpfen mit menschlichen Mitteln. Da brauchst du keine psychologische Schulung, da brauchst du letztendlich auch keine Seelsorgeschulungen. Du musst dich nur an die Heilige Schrift halten. Ein führendes Organ in Deutschland namens Bibel und Gemeinde hat tatsächlich, das war der Schriftleiter, ich denke vor zwei Nummern war es, öffentlich geschrieben, dass, das ist für mich ein Schock, man, wenn man biblische Seelsorge betreiben soll, dass die Heilige Schrift nicht reichen würde. Man würde die Psychologie auch noch brauchen. War früher undenkbar. Wisst ihr, jetzt kommt halt das Problem. Die Bibel sagt, du darfst nicht fleischlich kämpfen mit menschlichen Mitteln. Und sagt dann, die geistlichen Mittel sind mächtig. Jetzt erklärt sie, wo das Problem ist. Wisst ihr, was das Problem ist? Sie sagt praktisch, es sind die Gedanken. Und diese Gedanken erzeugen bei mir durch vernünftige, logische Schlussfolgerungen. Erzeugen bei mir eine Festung, ein Bollwerk. Und was ist der Witz beim Bollwerk? Wir haben ja alle genügend Erschauungsmaterial von den alten Burgen, die es überall gibt, bei uns, bei euch, überall. Wenn du die siehst, die waren gewaltig und die musste man zuerst erstürmen. Die Bibel benutzt dieses Wort und sagt, du baust dir, wenn du in deinen Gedanken nicht alles von der Heiligen Schrift her kontrollierst, dann passiert etwas bei dir, dann baust du menschliche, vernünftige Schlüsse auf in deiner Seele, in deinem Herzen und diese werden zu einer Festung. Das heißt, es wird eine Machtgebilde in dir. Und jetzt sagt er, du musst diese Dinge zerstören, sonst hört die Anfechtung nicht auf. Er sagt, es geht so, dass du diese Gedanken praktisch gefangen nimmst, unter den Gehorsam des Christus. Ich zeige gleich, wie das geht. Und sagt, das ist eine Form von Ungehorsam, wenn man das nicht tut. Wisst ihr, das fängt an, ich erzähle euch einmal meine eigene Geschichte von der Heilsgewissheit. Als ich zum Glauben kam, hatte ich strahlende Heilsgewissheit. Und dann ist etwas passiert. Ich bin in die Pfingstbewegung hineingeraten und bin mit extremen Lehren in Berührung gekommen. Und als Folge davon ist bei mir etwas passiert, weil ich auch ein sehr, sagen wir mal, sensibel veranlagter Mensch war, dass ich als junges Bürschlein plötzlich die Heilsgewissheit verloren habe. Und ich habe die ganz seltsam verloren. Wenn ich morgens am Frühstück saß, dann war die Heilsgewissheit da. Und dann ging es eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden und dann so langsam hat mein Kopf angefangen, sich um das zu drehen. Wie bei der Eva hat der Teufel mir ein feuriger Pfeil, ein Gedanke reingeschossen. Es war nur der Zweifel. Ja, wenn deine Bekehrung gar nicht echt ist, ja, wenn damals du bei der Wiedergeburt nicht alle Sünde bekannt hast, muss man ja gar nicht. Wenn du irgendetwas hier versäumt hast, du hast einen Fehler gemacht, du hast einen Fehler gemacht und ich gehe immer davon aus, dass ich einen Fehler begehe, dann könnte es ja sein, dass du nicht echt bist. In dem Moment, wie ich dem nachgegeben habe, ist was passiert. Es entstand eine Festung. Ich nenne es die Schallplatte. Der Teufel macht dann Folgendes. Er schießt ein feuriger Pfeil noch ein anderer rein in mein Herz. Und dann beginnt sich die Schallplatte zu drehen. Das hat dann bewirkt, dass ich spätestens beim Mittagessen keine Heilsgewissheit mehr hatte. Mein ganzes Hirn, meine Gedanken haben sich darum gedreht. Bin ich jetzt Gottes Kind? Bin ich nicht? Bin ich nicht? Dann habe ich angefangen, mich 287 Mal zu bekehren. Neu. Hat auch nichts genutzt, weil morgens hatte ich sie wieder. Da bin ich abends ins Bett völlig verwirrt. Morgens bin ich aufgestanden, Heilsgewissheit. 10 Uhr ging es los. 12 Uhr war es vorbei, also jetzt geschätzt. Auf jeden Fall abends völlige Verwirrung. Und dann bin ich so wütend geworden, ich empfehle das nicht zur Nachahmung. Aber ich bin dann so wütend geworden, geistlich, weil ich gemerkt habe, dass das gar nicht echt ist, dass hier der Teufel bei mir etwas macht, nämlich eine Festung. Ich sage es jetzt auf Schwäbisch in der Hoffnung, dass das vom Österreichischen nicht so weit entfernt ist. Ich habe dann zu meiner eigenen Seele gesagt, halt dein Gosch. Ich bin so wütend geworden. Ich habe das gemacht und dann habe ich mich im Glauben, wie ein kleines Kind, auf Johannes 1,12 gestellt und habe gesagt, Herr, ich habe dich im Glauben angenommen. Die Bibel sagt, so viele in Aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. In dem Moment, wie ich das getan habe, ist die Festung zerbrochen. Seit der Zeit habe ich strahlende Heilsgewissheit. Es kam nie mehr zurück. Ist er. Aber das Problem ist, wie kam so eine Schallplatte zustande? Die gibt es auf tausend Arten. Die kommt zustande, wenn ich Gedanken, die nicht mit dem Wort Gottes übereinstimmen, zulasse. Dann passiert es. Ich muss einfach ganz nüchtern sachlich sagen, Hebräer 4, Vers 12, das Wort Gottes ist ein zweischneidiges Schwert. Wisst ihr, warum lese ich die Bibel? Ich habe mal versucht zu zählen, das ist völliger Unsinn, wie oft ich die Bibel gelesen habe. Ich habe es nicht rausgekriegt. Ich habe sie oft gelesen, aber nicht, ich weiß nicht wie oft. Aber ich lese die Bibel nicht, um mehr Wissen zu haben. Ich lese die Bibel nicht, um Stoff für die Verkündigung zu haben. Nein, nicht. Ich lese die Bibel, dass der Herr sein zweischneidiges Schwert auf mich richtet und in meinem Herzen etwas tun kann, dass er in meinem Herzen hier letztendlich sein Werk vollführt. Wenn ich das tue, dann wird Gott auch diese Gedankengebilde zerstören, indem er mir seine Gedanken nahebringt durchs Wort Gottes. Sobald ich deinem Glaube zustimme und die annehme, kommt zur Festung nicht zustande. Wenn ich das aber konsequent nicht mache, das heißt, ich setze mich im Wort Gottes nicht aus, in der Bewusstsein, er allein weiß, was Sache ist. Er allein kann mir zeigen, was bei mir los ist. Und mich ihm völlig unterwerfe und erwarte, dass er in meinem Herzen Klarheit schafft, dann wird der Teufel einen Gedanken nach dem anderen schießen. Beispiel. Ich hatte eine Schwester, eine beeindruckende Dame, das muss ich sagen, von allem her, vom Aussehen, von ihrer Art her, hochgebildet, hatte auch sehr hohen Anstand, also auch ihre Umgangsform, es war alles eine sehr noble Dame. Die ruft mich eines Tages an und sagt, Karl Hermann, ich bin völlig von Finsternismächten besetzt, ich kann dir sogar sagen, in welchem Teil meiner Knochen die Dämonen sich befinden. Da hat Gott jetzt einmal ausnahmsweise meinen etwas sprunghaften, impulsiven Charakter positiv benutzt. Sie hat mich angerufen bei einer Konferenz in der Pause. Und ich hatte keine Zeit für sowas. Und dann ist mir was passiert. Dann bin ich nicht sehr lieb gewesen, nicht sehr freundlich und auch nicht sehr fürsorglich. Da bin ich explodiert und habe ins Telefon rein gebellt. Alles Quatsch, alles Unsinn. Das war das Beste, was ich je gemacht habe. Hätte ich jetzt angefangen, das ernst zu nehmen, dann hätte ich ja zu der Schwester gesagt, deine Festungen sind Realität. Das war ja aber eine Lüge vom Teufel, diese Festungen. Also dann habe ich natürlich auch ein schlechtes Gewissen bekommen und wir haben uns dann getroffen und haben das geklärt. Ich habe ihr dann ganz einfach erklärt, was die Bibel über diese Dinge sagt. Ich habe ihr gezeigt, dass die Bibel sagt, steht im Epheser 1, Vers 13 und 14, wenn jemand mit dem Heiligen Geist versiegelt wird, also wiedergeboren. Da steht ein Wort, das heißt Spragizo. Das ist ein griechisches Wort, das bedeutet aus der Handelssprache, dass der Vorbesitzer keine Rechte mehr hatte. Also Spragizo hat geheißen, da hat jemand einen Sack Mehl gekauft, dann hat er sein Siegel drauf gedrückt, hat ein bisschen Wachs drauf gelassen auf den Mehlsack, hat sein Siegel drauf gedrückt und in der Sekunde hatte der Vorbesitzer keine Rechte mehr. Und dasselbe Wort benutzt die Bibel für Wiedergeburt. Sie sagt, jetzt hat der Vorbesitzer, der Teufel, keine Rechte mehr. Das heißt, der Teufel kann mich nur angreifen und hat nur Zugriff auf mich, wenn ich es ihm zulasse. Wenn ich es nicht zulasse, kann er gar nichts machen. Wisst ihr, dann habe ich ihr das erklärt, habe gesagt, du, der Teufel hat ja nicht keine Macht, du bist ein Gotteskind, sondern du selber hast ihm zugestimmt. Und dann haben wir das diskutiert und hat sie mir erklärt, wie das geht. Wenn der Teufel einen Gedanke geschossen hat, dann hat sie den aufgenommen. Und hat sie sich um den Gedanke gedreht. Und je mehr sie das gemacht hat, je mehr wurde die Festung stabiler. Die ist gewachsen. Und am Schluss war es so weit, dass sie ihren Beruf aufgeben musste. Die Frau war psychisch völlig zerrüttet. Ich habe ihr das dann erklärt. Ich habe gesagt, das ist ungefähr so wie beim Ballspiel. Wenn man dir einen Ball zuwirft und du fängst ihn auf, das ist das, was du machst. Du fängst den Ball auf und in dem Moment, wie du den Ball auffängst, hast du praktisch den Sender des Teufels in der Hand. Jetzt kann er dich bearbeiten. Er sagt, du kannst nicht verhindern, dass der Teufel den Ball wirft. Du musst ihn abklatschen, du musst abwehren, du musst ihn wegtun. Und er hat gesagt, du musst die Gedanken ignorieren, tun, wie wenn das gar nicht wäre. Du musst sagen, ich bin ein Gotteskind, die Finsternis hat keine Macht mehr an mir. Du gehst zu meinem Jesus, lässt dich reinigen durch sein Blut, stellst dich auf die vollkommene Erlösung. Hebräer 10, 10 und 14. Wir haben eine völlige Erlösung. Völlige Befreiung von jeder Finsternis macht. Du nimmst das wie ein Kind im Glauben an und in der Sekunde stellst du dich da drauf und egal was passiert, unverbrüchlicher Glaube, du gehst von dem nicht mehr runter. Kommt so ein Gedanke, lässt du ihn abprallen. Ich habe dann erklärt, dass das ist wie eine Badewanne. Das ist ein Problem. Ich war als Kind ein leidenschaftlicher Bader. Ich habe gebadet mit Leidenschaft. Auch später. Ich habe dann Bücher gelesen in der Badewanne bei 42 bis 44 Grad Hitze, was ja nicht sehr gesund ist, mit ätherischen Ölen, bis mir dann einmal ein Buch reingefallen ist und das völlig zerstört war, dann habe ich das aufgegeben. Habe es geändert zumindest. Und ich habe immer als Kind, hat mich das fasziniert, du ziehst das Stöpsel an der Badewanne. Heute haben wir ja das Zeitalter der Dusche, das ist ja nicht mehr so in. Aber du ziehst das Stöpsel an der Badewanne und dann musst du warten. Du selber siehst nicht, dass du den Stöpsel gezogen hast. Du fühlst es nicht. Du musst warten, bis das Wasser sich senkt und irgendwann gibt es einen Strudel und dann ist aus. Er hat gesagt, so musst du es geistlich machen. Du musst dich auf die Erlösung stellen. Völlige Befreiung durch den Herr Jesus, durch sein Opfer, völlige Reinigung durch sein Blut, alle Finsternismächte besiegt. Jetzt musst du dich da drauf stellen, wie bei einer Badewanne. Jetzt hast du den Stöpsel gezogen. Du darfst alles tun, nur den Stöpsel nicht wieder reindrücken. Das wäre die Gedanken wieder aufnehmen. Du musst sie ignorieren. Wenn die Gedanken kommen, einfach nicht beachten, im Gehorsam Herr Jesus gegenüber sagen, dein Opfer reicht. Deine Erlösung ist perfekt. Du hast den Teufel besiegt. Es ging eine Woche, dann ruft mich die Schwester an, vollständig aufgelöst, wird fast geschrien am Telefon. Es ist alles weg. Das sei wunderbar. Sie hat einfach in kindlichem Glauben die Erlösung Jesu Christi angenommen, hat diesen Gedanken nicht mehr nachgegeben, es war weg. Ein Jahr später, circa. Anruf, völlig weinerliche Stimme. Es ist wieder da. Dann habe ich sie nur gefragt, hast du den Ball gefangen? Sagt sie, ja. Und dann sage ich, du weißt, du musst den Ball abklatschen. Du nimmst diese Gedanken nicht mehr an. Du stellst dich auf das, was die Bibel sagt. Die Bibel sagt, ein Gläubiger hat es nicht. Du sagst, die völlige Erlösung reicht. Du stellst dich auf diese Dinge. Das ist jetzt ungefähr 20 Jahre her. Ich habe nie mehr was von ihr gehört. Das ist ein gutes Zeichen. Sie hat es begriffen. Wisst ihr, und jetzt kommt das Ungeheure. Ich habe auf Konferenzen diese Tatsache, ich nenne es die Schallplatte, weil der Gedanke, der dreht sich dann immer im Kopf, das kann aber auch was anderes sein. Das kann sein, dass mich eine Schwester oder ein Bruder geärgert hat, dass die mich beleidigt haben, dass ich über das nicht wegkomme. Ich drehe mich immer um eine Sache, immer um eine Sache. Ich komme da nicht drüber weg, ich gehe kaputt dran, sobald ich völlige Befreiung annehme. Wisst ihr, und ich habe das einfach dann begriffen. Römer 6, 6 und 11. Ich bin mit Christus gekreuzigt, sagt Paulus. Und dann sagt er zu den Gläubigen, halte dich dafür. Ja, Entschuldigung, wenn ich mit Christus begraben, gestorben und auferstanden bin, dann bin ich ja tot. Da bin ich doch tot für die Sünde. Da bin ich doch tot für meine alten Dinge. Kann ein Toter Eifersucht empfinden? Kann ein Toter Nein empfinden? Kann ein Toter beleidigt sein? Kann ein Toter sich um diese Dinge drehen? Nein. Das ist mir klar geworden. Sobald ich in kindlichem Glauben diese Erlösung annehme und glaube von ganzem Herzen, dass ich tot bin für das alles und nur das, was der Jesus macht, bei mir relevant ist, dann bricht dieses Bollwerk zusammen. Ich sage es einmal so, dann geht die Schallplatte kaputt. Wenn ich das nicht mache, dreht sich die Schallplatte weiter.
Ich habe dann festgestellt auf Konferenzen, wenn ich das schon dargelegt habe, dann kamen die Leute und ich war völlig schockiert. Fast alle kamen und haben gesagt, wir haben so eine Schallplatte. Auf verschiedensten Ebenen. Ob es die Heilsgewissheit betrifft, geistliche Dinge, menschliche Dinge. Weißt du, der Teufel kann dir einreden, deine Frau liebt dich nicht. Der Teufel kann dir einreden, dein Mann liebt dich nicht. Der Teufel kann dir einreden in der Gemeinde, die mögen dich nicht. Er kann dir einreden im Geschäft, du bist nicht angesehen. Wisst ihr, der hat tausend Möglichkeiten. Ich hatte einen Fall, da habe ich einen meiner Chefs erwischt, angeblich erwischt, dass er etwas getan hat, was nicht in Ordnung wäre. Von meinem Gerechtigkeitsempfinden her war es klar, ich lasse den auffliegen. Aber der Herr hat mich gewarnt gehabt, vorher schon vorsichtig zu sein. Jetzt hat natürlich die Schallplatte begonnen. Der Teufel hat einen feurigen Pfeil geschossen, hat gesagt, guck her, hier. Aber damals habe ich noch nicht gewusst, dass ich ja laut 1. Korinther 4, Vers 6 mich selber gar nicht beurteilen kann, nicht über das Geschriebene hinausgehen darf und so weiter und so weiter. Aber ich habe innerlich gewusst, ich muss eine Nacht drüber schlafen. Habe ich gemacht. Als ich am anderen Morgen ins Geschäft kam, um das anzusehen, habe ich festgestellt, es war eine Täuschung. Es war ein Irrtum. Er hat gar nicht betrogen. Wäre ich jetzt hingegangen und hätte hier meinen Chef angeklagt, bei unserer Hauptstelle in Stuttgart, dann wäre ich keine 42 Jahre bei dieser Bank geblieben. Ist auch klar. Ist dann, das ist mir klar geworden, ich kann mich nicht beurteilen, wenn Anfechtung kommt, wenn Versuchung kommt, egal was ist, wenn Gedanken kommen, still sei, warten. Ich gehe zu meinem Jesus, warte in aller Ruhe, bewege es vor seinem Angesicht, vor der Heiligen Schrift. Man kann das dann machen wie die Hanna, indem man sein Herz vollkommen ausschüttet, auch mit diesen Nöten, die man hier hat, und einfach sagt, Herr, rede, dein Knecht hört. Die Schwester können beten, deine Magd hört. Einfach, dass man hingeht wie ein kleines Kind und wartet, dass Gott zu mir redet. Und dann wird der Herr durch den Heiligen Geist die Schrift lebendig machen. Das zweischneidige Schwert des Wortes Gottes wird mein Herz durchbohren, wird Geist und Seele scheiden. Und dann werde ich plötzlich erkennen, und jetzt kommt was ganz Einfaches, wenn ich erkenne, dass der Teufel mir etwas geschossen hat, dass ich einen Gedanken aufgenommen habe, wo ich mich drum drehe, dann muss ich einfach im Gehorsam ihn rausschmeißen. Und wisst ihr, jetzt kommt halt das Problem, der Teufel ist nicht sehr nobel in diesen Dingen. Er wird nicht aufhören, diese Gedanken zu schießen. Nur weil ich jetzt erkenne, dass es eine Verführung ist und dass es falsch ist, wegen dem wird der Teufel mich nicht in Ruhe lassen. Er schießt die Gedanken weiter. Und die Erfahrung hat mir jetzt gezeigt, wie macht man das, dass man den Gehorsam aufrichtet, indem ich einfach in kindlichem Gehorsam hingehe und der Schrift glaube und nicht dem, was der Teufel sagt. Und da ist es einfachste, man ignoriert die Gedanken, man ignoriert sie einfach. Wisst ihr, ich könnte euch Dinge zeigen, wie der Teufel so arbeitet, dass du das glaubst. Zum Beispiel, ich gehe in der Gemeinde, bin hektisch, habe was ganz Wichtiges im Kopf und da geht ein Bruder gerade hinter zur Tür raus. Ich muss dem das geben, der fährt jetzt weg, 160 Kilometer. Ich muss ihm das Dokument geben. Ich schieße durch den Raum der Gemeinde, durchs Foyer und schieße auf den Bruder zu, drücke sie mir im letzten Moment auf die Hand. Da steht eine Schwester und will mir herzlich die Hand geben. Ich schieße vorbei. Jetzt macht es der Teufel, dass das 3-4 Mal hintereinander passiert. Dann wird der Teufel dieser Schwester die Schallplatte einschalten. Dann beginnt er Festung zu machen und sagt, guck mal her, der Karl Herrmann, dieser hochmütige Schnösel, für alle hat er Zeit, für alle hat dir die Fremde und wir, die Gemeinde, wir sind noch viel wichtiger. Alles ist ihm wichtig, nur du nicht. Und so wird eine bittere Wurzel aufkommen. Und irgendwann ist hier dann eine Beziehung zerstört. Wäre die Schwester gehorsam, wäre die Beziehung in Ordnung. Sie würde nämlich begreifen, dass die Gedanken eine Falle des Teufels sind. Und da kommt jetzt ein ganz wichtiger Punkt. Wir müssen lernen, in diesen Gedanken kämpfen, einfach zu beten, Herr Jesus, zeig mir, wie du es siehst. Nicht wie ich es sehe, wie du es siehst. Und dann beginnt langsam die Erkenntnis. Wenn ich dann erkenne, dass ich so eine Festung habe, lest den 2. Korinther 10 in Ruhe. Wenn ihr merkt, dass ihr eine Festung habt, ich sage Schallplatte dazu, die sich dreht, dann müsst ihr einfach zu mir Jesus gehen und sagen, zeig mir, wie du es siehst. Und dann zerstört er sie einfach. Und dann kommt Ruhe. Ich habe auf den Manuskripten noch viel mehr Stellen zum Nachstudieren. Das ist jetzt nur punktuell, wo wir hinzielen müssen. Aber ich möchte nochmals zusammenfassen. Wir sind in der Welt. Kriegen wir Anfechtung. Wir sind Gotteskinder, Fremdkörper in dieser Welt. Anfechtung. Unser eigenes Herz hat noch die alte Sündenatur. Gibt Anfechtung. Dann greift uns Satan an mit solchen Gedanken, indem er das alles ausnutzt. Gibt Anfechtung. Dann haben wir einen Dienst, wo wir Gott dienen müssen. Du willst Zeugnis geben, gibst du jemandem Zeugnis, dann versucht natürlich der Teufel, dich zu diskreditieren, dass du irgendetwas tust, wo der andere sich ärgert. Gibt Anfechtung. Und natürlich, dass Gott selber uns erziehen muss, dass wir endlich beginnen, auf die Heilige Schrift zu hören, uns endlich einmal Jesus zu unterwerfen. Lass mich einen Gedanken nicht verhehlen, der vielleicht der wichtigste ist. Der zieht sich auch durch die nächsten zwei Bereiche. Paulus sagt, ich bin ein Sklave Jesu Christi. Wenn ich ein Sklave Jesu Christi bin, dann interessiert mich nur noch, was der Herr sagt, sei Erweisung in geistlichen Dingen, das ist die Heilige Schrift. Sobald ich das akzeptiere, ich bin ein Sklave, er hat mir nur allein alles zu sagen durch die Schrift, dann kommt meine Seele zur Ruhe. Dann höre die Anfechtungen auf. Wisst ihr, dann brauchst du auch gar nicht zu beten und führe mich nicht in Versuchung, weil dann führt er dich nicht in Versuchung. Dann muss dich Gott nicht aussetzen, weil er dich nicht umschütten muss. Aber es kann sein, du bist in einem Zustand, wo es richtig ist zu beten und führe mich nicht in Versuchung. Ich habe schon oft gebetet und sage, Herr, sei barmherzig mit mir. Barmherziger als ich mit den Leuten bin. Wisst ihr, man muss ja nüchtern sein. Und einfach sage, Herr, erbarme dich. Aber ich möchte es nochmal betonen, wir haben ein Umfeld, wir haben eine persönliche Situation, wir haben einen Dienst, wir sind Gotteskinder in einer fremden Welt und das alles bedingt auf mindestens 5 bis 7 Ebenen Angriffe. Und die schlimmsten Angriffe laufen über Gedanken. Das, was bei Eva passiert ist, beim Sündenfall passiert bei uns genauso. Der Teufel redet zu uns in Gedanken und ich kann oft nicht unterscheiden, ist es der Teufel, ist es Gott oder bin ich es. Das Einzige, wo ich es unterscheiden kann, ist die Heilige Schrift. Mit dem ich in kindlichem Gebet mich mit der Heiligen Schrift am Herr öffne und dann werde ich alles sehen, wie es ist. Letztendlich hängt alles nur davon ab, was zwischen mir und dem Herrn Jesus sich abspielt. Und dann werde ich lernen, meine Gedanken zu kontrollieren. Dann werde ich lernen, sie rauszuschmeißen. Dann werde ich lernen, was ist vom Teufel und was ist von Gott. Ich möchte beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns so eine gewaltige Erlösung hinterlassen hast, die uns von jeder Finsternis macht, befreit, die uns reinigt von aller Sünde, die uns in einen Zustand versetzt, dass wir wirkliche Sklave Jesu Christi sein können. Du hast uns die große Gnade gegeben, dass wir die Heilige Schrift dein Wort haben, dass wir alles erkennen dürfen, wie es ist. Und jetzt hilf uns einfach, so wie es in 2. Korinther 10 ab Vers 3 und 4 geschrieben steht, dass wir hier nicht mehr solche Festungen zulassen, dass wir die Schallplatte nicht mehr drehen lassen, dass wir nicht mehr die Gedanken des Teufels in unserem Herzen bewegen, sondern dass wir sie rausschmeißen. Und hilf uns, lehre es uns, wie wir selber vorgehen sollen, dass wir still vor dir erkennen können, was die Wahrheit ist, dass wir unsere Herzen öffnen über der Heiligen Schrift, dass Hebräer 4,12 geschieht, das zweischneidige Schwert scheidet. Und dass du mit uns zum Ziele kommst, dass wir wahrhaftige Sklave Jesu Christi sind, frei von diesen ganzen Einflüssen, frei von diesen Festungen, dass wir hier wirklich überwinden dürfen, auf das du verherrlicht wirst und durch dich der Vater im Himmel. Amen. Amen.